Noemi, hast du schon eine Patientenverfügung verfasst?
Nein.
Hast noch nicht?
Nein.
Soll man doch.
Ich weiß.
Warum hast du es noch nicht?
Schwierige Frage. Ich bin jung, halte mich vielleicht für unsterblich.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Können und sollen wir das Sterben rechtzeitig planen? Das sind wir jetzt mitten im Thema. Wir wollen in diesem und auch in noch anderen Gesprächen uns mit dem Sterben befassen. Vor ein paar Jahrzehnten wurde ja viel über die Patientenverfügungen diskutiert, gestritten, gerungen. Ein Modell erarbeitet, wie man das heute für sich machen kann. Die sind heute weitgehend etabliert und sind auch gesellschaftlich gut anerkannt. Wir möchten uns heute mit Fragen beschäftigen, die genau damit zusammenhängen. Dürfen wir eigentlich unser Sterben planen? Sollten wir? Sind wir sogar verpflichtet vielleicht, das zu tun? Und wenn wir verpflichtet sind, dann ja möglichst rechtzeitig. Ja, was sagen wir dazu? Welche Erfahrungen machen wir selbst damit? Und was würde man aus einer religiös-kirchlichen Perspektive vielleicht dazu sagen? Was sagt die Theologie denn dazu zur Frage, wie gehen wir mit dem Sterben um? Können wir das Sterben planen? Eine gute Frage für den Anfang. Ist das was Neues, dass wir uns so stark mit dem Sterben beschäftigen? Markus, du bist ja jemand, der sich in seiner ja, theologisch-ethischen Arbeit seit vielen Jahrzehnten mit dem Sterben befasst. Aus unterschiedlicher Perspektive, aus theologischer Perspektive, vor allem auch aus ethischer Perspektive, aus sozialethischer Perspektive. Was bedeutet das für unser Miteinanderleben gesellschaftlich, dass das Sterben ein Thema wird? Hilf uns doch mal ein bisschen, das einzuordnen, diese Frage. Was passiert da gerade? Ist da gerade was im Wandel?
Ja, ich glaube mindestens mal zwei Sachen. Ja, die eine Sache ist, dass es immer mehr technische Möglichkeiten gibt, das Ganze herauszuschieben und zu intervenieren. Und wir immer auch älter werden und im höheren Alter sterben. Das heißt dann, wenn wir nicht mehr im Beruf sind und auch nicht mehr gefragt als Großeltern, die Enkelkinder hüten sollten, sondern das sind dann die Urgroßeltern, die sterben. Das ist ein bisschen die eine Sache. Und die andere Sache, die mir auch sofort dazu in den Sinn kommt, ist vielleicht etwas überspitzt formuliert. Also während 1950 alle noch wussten, wie das geht, weil die Leute sind auf der Straße gestorben, zum Beispiel sehr häufig bei Verkehrsunfällen. Aber auch, wenn ich das so platt sagen darf, im Stall wurde gestorben, die Tiere sind gestorben. Die Leute waren vertraut damit, wie das geht und wie sich das anfühlt und was da passiert. So ist heute das Gegenteil der Fall. Also niemand war mehr dabei. Also es gibt Sterben geschieht in spezialisierten Häusern und Institutionen, und es gibt eine große Unsicherheit und in Hinblick darauf, was passiert da eigentlich.
Muss man denn das Sterben eigentlich lernen?
Also wenn du so steil fragst und mich anguckst, dann muss ich natürlich aussprechen, es gibt eine Tradition der Ars Moriendi, der Kunst des Sterbens. Also scheint es ja, also seit dem Hochmittelalter ist das der Fall, also scheint es ja so etwas zu geben, wie Sterben lernen sei möglich. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass das letztlich nicht geht.
Was besagt denn diese Ars Moriendi?
Die mittelalterliche Tradition, die besagte, dass ganz entscheidend ist, wie, unter welchen Bedingungen und auf welche Weise jemand stirbt. Und zwar entscheidend ist, für was? Nicht für Schmerzen und Leiden, das war vollkommen irrelevant, sondern für die Frage, wie es dann im Jenseits weitergehen wird. Sind die Sakramente gespendet worden? Wenn nein, dann war es sehr prekär.
Also eigentlich ging es dann bei der Ars Moriendi nicht um die heutige Frage, wie sterbe ich? Also um was ganz anderes.
Das ging genau um die Frage, wie sterbe ich? Auf welche Weise? Also das Schlimmste war bei der Ars Moriendi, um es mal plump zu sagen, von so einem Handkarren überfahren zu werden und auf der Straße zu sterben, ohne Vorbereitung, ohne Priester, ohne Sakramente. Und das heißt, es ging tatsächlich um dieselbe Frage wie heute, aber in einem ganz anderen Horizont. Ging um die Ewigkeit und die Frage, wie es mir da geht, und nicht die Frage, wie verläuft das Sterben, also quasi als Teil des Lebens, der auch noch bewältigt werden muss. So.
Ja, das meinte ich. Also spielen inhaltlich ganz andere Aspekte offensichtlich eine Rolle, weil heute wünschen sich ja wahrscheinlich einige Menschen einen plötzlichen Tod im Vergleich zu früher.
Das glaube ich schon, ja.
Also es geht eigentlich darum, dass es damals andere Ideale des Sterbens gab, mit Idealen, die irgendwie in einer anderen Realität gegründet sind, als das heute der Fall wäre.
Also, in einer religiösen Welt, ja.
Genau, und heute würde man vielleicht eben von einem Ideal des plötzlichen Todes sprechen oder vielleicht auch so Sterbenarrative, wie man liegt da im Bett und alle Verwandten kommen nochmal vorbei und man kann sich verabschieden. Ich glaube, das wäre so ein bisschen vielleicht das Gegenprogramm zu dem plötzlichen Tod, das ich aber so wahrnehme, dass es auch ziemlich anerkannt ist, so dieser Gedanke, dass man sich wirklich verabschieden kann. Es ist Sterben auch als eine Erlösung vielleicht von einer schwierigen Realität, die von Krankheit und Schwäche geprägt ist. Also das heißt aber, dass Ideale in Bezug auf das Sterben eigentlich nicht neu sind, sondern Ideale gab es vielleicht sogar schon immer, aber die haben sich halt gewandelt.
Das denke ich auch. Allerdings ist unsere Erfahrung, die ist gegen null. Noemi, du bist Spitalseelsorgerin, Krankenhausseelsorgerin, du bist dabei, du kennst das vielleicht, wobei das vielleicht ernst gemeint war, ist auch nicht unbedingt gegeben, dass du deswegen vertraut bist mit dem Moment, also mit diesem Abschiednehmen, mit dem, dass dir jemand tatsächlich dann stirbt, während du dabei bist. Das ist weitestgehend abhanden gekommen. Und das macht natürlich, das gibt so ein Vakuum. Und da fragt man sich ja, was ist auch ein Vakuum für Ängste, die dann da untergebracht werden, was da alles passieren könnte und kann ja auch vieles passieren.
Also wir hatten tatsächlich da, wo ich arbeite, zeitweise eine Palliativstation. Also das heißt, ich würde schon sagen, dass ich Erfahrungen mit Sterbeprozessen gemacht habe, also jetzt auch nicht extrem intensiv über 20 Jahre hinweg, aber doch über einen bestimmten Zeitraum immer wieder. Und ich würde auch sagen, dass sich für mich Sterben irgendwie einschreibt so in einen ganzen Lebensprozess, der auch von Abschieden geprägt ist. Also ich denke, natürlich gibt es so diesen richtigen Moment des Sterbens, das ist mir schon klar, oder so diese letzte Lebensphase. Aber ich habe natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, die sich überhaupt mit Verlust von Lebensform, von Kräften, von körperlichen Fähigkeiten auseinandersetzen. Ich habe auch mit sehr vielen sehr alten Menschen zu tun und da ist ja klar, dass einfach die Lebensspanne per Definition viel kürzer ist. Deshalb würde ich schon sagen, ich bin damit vertraut und ich merke auch, dass wenn ich gerade bei jüngeren Menschen sage, was ich auch beruflich tue, dass da ein Raum geöffnet wird und dass Menschen sich sehr stark dafür interessieren und eigentlich gerne wissen wollen, wie das denn sein könnte, welche Möglichkeiten, dass es da gibt, Sterbephasen zu begleiten und so weiter. Also ich nehme schon das wahr, was du so schilderst, dass es etwas ist, was irgendwie nicht mehr unbedingt mitten im Alltag stattfindet, sondern häufig eben an spezialisierten Orten, könnte man vielleicht sagen. Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass viele von uns teilweise sehr alt werden selber, also vielleicht 30 Jahre alt sind, wenn überhaupt mal jemand stirbt im eigenen Umfeld. Und das ist dann vielleicht die Großmutter, die schon gegen 100 ging.
Also ist es so, dass man sagen kann, also das Sterben wird sozusagen zum Gegenstand der Gestaltung mehr, als es früher war, mal plump ausgedrückt. Also es ist was, eine Aufgabe, sich um Sterben zu kümmern. Man wird älter. Das Ereignishafte, das Schicksalhafte geht ein bisschen zurück. Und es wird mehr wahrgenommen als ein Teil ja des Lebens irgendwie, unangenehm wahrscheinlich, irgendwie auch ein bisschen behaftet mit was, wo man unsicher sich fühlt. Umso mehr spürt man die Pflicht oder die Aufgabe, das irgendwie so ein bisschen zu gestalten.
Ja, wir sind halt hier vier Theologen, ne? Das merkt man. Weil sonst wäre ein Begriff schon lange gefallen, der Begriff Selbstbestimmung. Also selbstbestimmtes Sterben ist das Framing schlechthin, seit 30, 40 Jahren.
Warum sollten Theologen nicht über Selbstbestimmung reden? Also das.
Ich habe nur bemerkt, dass wir das noch gar nicht ausgesprochen haben. Wir sind halt zu wenig empört vielleicht über das, was dann mit mir gemacht würde, wenn ich dann nicht selbstbestimmt sterben kann oder das nicht beachtet wird, was ich will. Und ich denke, dass es wichtig ist, diesen Begriff einzuführen und zu sagen, 30 Jahre lang wurde gekämpft um Selbstbestimmung und ein ganz wichtiges Ziel dabei war, die Patientenverfügung zu erkämpfen als anerkanntes Dokument und Grundlage, die auch geachtet werden muss.
Klär doch mal ganz kurz mit drei Sätzen, was ist das Ziel einer Patientenverfügung oder Patientenerklärung? Was, wenn man das macht, was will man damit genau erreichen?
Also da geht es darum, dass bestimmte Dinge möchte, dass man mit mir tut. Es geht um aus Sicht der Behandelnden um Entscheidungen am Lebensende. Was soll entschieden werden? Was soll nicht mehr gemacht werden? Was soll gemacht werden? Dass das die einzelne Person für sich selber entscheiden kann. Und weil eben 3/4 von uns in der Schweiz heute nicht bei Bewusstsein sind, wenn sie sterben, kann ich sie dann nicht mehr fragen. Das heißt, ich muss es vorher vorher festlegen. Daher eben die Vorausverfügung, diese Patientenverfügungsidee. Ich mache das, solange ich eben noch bei Bewusstsein bin und urteilsfähig bin. Dann schreibe ich auf, was ich haben möchte und was nicht. Und dann unterschreibe ich das. Und ein Problem ist natürlich, dass ich wissen muss, was ich wollen sollte. Dafür muss ich ja wissen, was eigentlich geschieht dort.
Was sind das so für Beispiele? Also Reanimation auf jeden Fall oder Wiederbelebung in bestimmten Situationen?
Beatmung ist eine ganz wichtige oder bestimmte Behandlungen auf Intensivstationen oder bestimmte therapeutische Maßnahmen oder Ersatzdialyse zum Beispiel als Ersatz für die Nierenfunktion zu ersetzen. Soll das gemacht werden? Soll es nicht gemacht werden? Soll ich künstlich ernährt werden oder nicht ernährt werden? Solche Dinge. Ja, es gibt in der Schweiz, glaube ich, 25 Verfügungen verschiedene. Es gibt auch welche von der Caritas Schweiz. Es gibt auch aus Deutschland die von der Deutschen Bischofskonferenz. Die hat, glaube ich, 40 Seiten Umfang. Das Problem ist jetzt, dass die in der Regel so verfasst sind, dass sie sich nicht umsetzen lassen. Es funktioniert nicht. Das ist die Erfahrung der letzten 10 Jahre zeigt. Das heißt, der letzten 30 Jahre in den USA und Australien, die zeigen, das funktioniert nicht mit den Patientenverfügungen. Leute schreiben da hinein, ich möchte gern A und ich möchte gern minus A. Also ich möchte das und das Gegenteil davon, weil sie gar nicht das genau kennen, was im medizinischen Alltag welche Entscheidung bedeutet. Und das zeigt auf, dass das so nicht geht. Das will zwar niemand hören, aber es ist trotzdem wahr.
Das ist ja dramatisch, weil das hohe Gut der Autonomie wird ja dann gar nicht erreicht, wenn das Instrument, das dafür vorgesehen war, nicht funktioniert de facto. Und wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, Markus, ist es ja, in der Praxis funktioniert es nicht. Also der gute Wille ist auf allen Seiten da, aber die Situation ist dann eben so, wenn jemand dann wirklich am Lebensende steht und das medizinische Personal schaut sich die Patientenverfügung an, dann gibt es da Widersprüche drin. Der Sachstand hat sich geändert, die Apparate haben sich geändert, die Verfahren, die möglich sind, zur Verfügung stehen. Und darauf konnte der Patient noch gar nicht antworten, als er vor 17 Jahren die Patientenverfügung für sich ausgefüllt hat. Ist es so?
Ja, das ist ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Oder jemand möchte auf keinen Fall beatmet werden, ist 18-jährig, fällt vom Pferd auf den Kopf klassischerweise und braucht eine kurzweilige Beatmung, damit alles wieder gut kommt. Das kann man nicht machen. Diesen Menschen sterben lassen, das geht auf gar keinen Fall. Also das ist sehr anspruchsvoll auch.
Und da sind wir doch auch beim Punkt, dass immer die Frage im Raum steht, welche Reichweite auf welche Situationen die Patientenverfügung überhaupt hat. Also es gibt ja so diese Vision, dass Patientenverfügungen sich wirklich nur auf diese allerletzte Lebensphase irgendwie beziehen, auf dieses Lebensende. Und das andere wäre eine viel weitere Reichweite. Also dass eben, wenn ich vom Pferd falle, wenn ich vom Auto angefahren werde. Und ich glaube, da ist ja auch diese Differenzierung total schwierig. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, ob und wie sehr überhaupt Situationen so deutlich einklassifiziert werden können, weil heute vielleicht gewisse Situationen nicht mehr zur Sterbephase werden müssen. Früher wären es vielleicht Sterbesituationen gewesen. Also
es gibt noch ein ganz menschliches Phänomen, das muss ich schnell noch ergänzen, was auch sehr aussagekräftig ist. Leute, die schwer verletzt ins Krankenhaus kommen, werden gefragt, haben sie eine Verfügung, bevor sie ins OP gefahren werden? Und viele sagen dann nein, obwohl sie eine haben, weil sie plötzlich Schiss haben davor. Sie könnten da was geschrieben haben und jetzt würde dann was nicht gemacht. Also das ist etwas sehr Menschliches.
Da wollte ich nochmal zurückkommen auf den Unterschied, den du gerade gemacht hast, Markus, als du gesagt hast, wir sind hier alles Theologinnen und Theologen und deswegen haben wir das Wort Selbstbestimmung noch nicht genannt, weil du hast dann nicht genannt sozusagen die Gegenposition, die du den Theologen unterstellst sozusagen. Es ist ja, nehme ich an, so das Leben als Geschenk Gottes zu sehen, oder? Also als Unverfügbares, den Lebensanfang als auch das Lebensende als von Gott gegeben und von den Menschen nicht zu regulieren oder zu planen zu sehen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist nicht auch bei Menschen, die diese Selbstbestimmung sehr stark machen, ist da nicht auch immer noch dieser Geschenkgedanke präsent? Also ist es nicht immer so eine Mischung? Und das zeigt sich ja dann vielleicht auch, wenn dann jemand doch zurückschreckt vor seiner eigenen Verfügung und also dieser Schicksalsgedanke oder eben dann doch das Leben als Geschenk zu sehen. Also ich glaube, es ist immer noch beides vermischt, auch wenn es nicht viele Menschen mehr in diesem ganz stark christlich geframten Rahmen leben. Ich glaube, für viele Menschen ist es auch total leicht verständlich, dass es nicht so einfach ist mit den Patientenverfügungen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute davon ausgehen, sie können wirklich ihr Sterben komplett planen. Und trotzdem hat man halt den Wunsch, irgendwie zu kontrollieren. Aber ich glaube, es sind auch viel Ängste da, die eigentlich unbegründet sind.
Daniel, du hattest mich ja zu Beginn gefragt, weshalb ich keine Patientenverfügung ausgefüllt habe. Da gibt es ganz viele Überlegungen dazu. Und ein Grund ist, ist auf jeden Fall das vielleicht auch ein bisschen Faulheit, unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt schon auch für mich tatsächlich Anfragen, die ich habe. Und zum Beispiel für mich eine wirkliche Anfrage, ohne dass das jetzt eine totale Absage an die Planbarkeit sein soll oder muss. Ich finde es schon sehr schwierig, mich hineinzudenken in ein Ich oder in ein Selbst, das quasi in einer Situation ist, die ich gar nicht vorhersehen kann. Also ich finde es ganz schwierig, mir zu überlegen, wenn ich jetzt so und so eingeschränkt wäre, würde ich dann zum Beispiel nicht mehr leben wollen. Also würde ich es dann vorziehen, zu sterben, anstelle von was auch immer, zum Beispiel sehr stark körperlich eingeschränkt zu sein. Ich finde die Frage überhaupt nicht trivial und ich merke auch, dass sich die irgendwie verändert. Also ich glaube zum Beispiel, als ich noch keine Kinder hatte, hätte ich vielleicht eher gesagt, ja, dann ist es vielleicht besser, es ist zu Ende. Jetzt mit eigenen Kindern denke ich mir, ja, irgendwie da zu sein, ist vielleicht immer besser, aber vielleicht auch nicht. Also ich finde diese Frage für mich, glaube ich, fast der schwierigste Aspekt, mich so hineinzudenken, zu prognostizieren in eine Situation, von der ich nicht weiß, wie es dann wirklich für mich wäre.
Jetzt haben wir über die Patientenverfügungen geredet. Jetzt gibt's ja heute noch was anderes, was stark diskutiert wird und im Gespräch ist. Und es nennt sich Advanced Care Planning.
Auf Deutsch gesundheitliche Vorausplanung.
Was ist das denn?
Das ist gewachsen aus der Feststellung, dass die Patientenverfügungen nicht funktionieren. Und die Grundidee ist, dass dem Prozess Entscheidfindung viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Leute begleitet werden bei der Aufgabe. Noemi, du hast gerade hingewiesen auf einige der Schwierigkeiten, begleitet werden dabei durch Fachpersonen, die dabei helfen, einen solchen Entscheidfindungsprozess, also rechtzeitig, heißt bevor es ans Sterben geht oder bevor jemand urteilsunfähig ist, durchzuführen. Und das hat noch einen wichtigen Nebeneffekt, nämlich einmal, dass die Leute empowered werden, befähigt werden, das zu machen. Und der Nebeneffekt ist, dass die Fachpersonen, die da begleiten, sind auch gerade schon mal aufgeklärt. Die wissen auch, was der Mensch da wollte. Wenn die nachher dann am Krankenbett stehen, dann wissen sie, ah, das war der hat das und das gesagt, das war ihm wichtig, das wollte er jetzt gar nicht mehr. Also die Idee, die mit ins Boot zu holen, ist auch maßgeblich hier beteiligt. Und es gibt Länder, da ist das schon seit Jahrzehnten etabliert, dieses ACP. Und die Schweiz beginnt jetzt gerade, das für sich neu zu erfinden. Das ist eine interessante Idee. Auch Deutschland ist schon 5 bis 10 Jahre weiter als die Schweiz. Ja, es ist eine Frage, ob das tatsächlich dazu führt, dass die Probleme besser nachher gelöst werden können, die jetzt bestehen.
Wie sieht es konkret aus? Also was passiert da dann ganz konkret? Gibt es da beschriebene Verfahren?
Ja, es gibt ein zertifiziertes, das sehr professionell ist. Ja, das heißt, das kostet auch einiges. Es sind Leute, die werden extra ausgebildet dafür, sogenannte Facilitators, das sind die begleitenden Leute, meistens aus dem Gesundheitswesen stammend, die dann andere begleiten da, zum Beispiel über 5 oder 10 Gespräche lang oder vielleicht auch weniger, gewisse Dokumente zu erstellen, einen Notfallplan, eine Verfügung und zu erklären, was sie möchten, was sie nicht möchten. Und dadurch, dass sie fachlich begleitet werden, dabei kreuzen sie nicht an, ich möchte beatmet werden und ich möchte nicht beatmet werden, sondern reanimiert oder nicht, sondern es wird dann sehr präzise, also auch angeleitet, das dahingehend das so anzukreuzen und so zu gestalten, dass es auch dem entspricht, was eine Person für sich haben möchte.
Und das würde man nicht erst in der letzten Phase sozusagen in der Klinik starten oder machen, sondern ich stelle mir vor, dass das nur dann Sinn macht, wenn es sozusagen schon weit im Vorfeld auch beginnt, so ein Prozess, oder?
Ja, also es gibt so eine Arbeitsgruppe für die Schweiz, die unterscheidet 3 Phasen. Und die erste Phase dieses Bewusstwerdens, dass ich mein eigenes Sterben ja, die beginnt im Kindergarten und in der Schule.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Und dann geht es weiter über die Leute, denen es schon mal irgendwo wehtut, also die gewisse Erkrankungen haben und sich vorstellen könnten, oh, wenn ich die habe, dann könnte ich vielleicht da oder dann daran mal sterben. Und die dritte Gruppe, das sind die tatsächlich akut schwer krank sind oder zum Beispiel im hohen Alter oder sich eine Demenz ankündigt, die dann in die Gruppe derjenigen kommt, die unbedingt diesen Prozess jetzt professionell begleitet durchführen sollten. Also es erfasst die ganze Gesellschaft. Ich habe da so eine Zeitschrift, die kann man am Kiosk kaufen. Die heißt Leben und Tod. Die erscheint 4-mal im Jahr, Hochglanz, und die kostet, glaube ich, 10 Euro oder so. Und deren Ziel ist es, dass die Leute, junge Leute anzusprechen auf Tod und Sterben und sensibel zu machen oder ich kann es ja auch anders mal formulieren, als vorhin habe ich schon mal eine kleine Polemik formuliert, das, was früher die Kirchen gemacht haben und die, im Rahmen der religiösen Gruppen das Thema war, nämlich Sterben und Tod. Das wird heute durch Ärzte übernommen oder durch ACP-Gruppierungen.
Welche Interessen stehen denn dahinter? Oder anders gefragt, wem möchte man damit in erster Linie helfen? Also den Personen, die sterben oder den Angehörigen oder sogar den Ärzten, die es dann leichter haben, Ärztinnen und Ärzte, die es im Moment schwierig haben teilweise mit so Patientenverfügungen und da irgendwie hin und her gerissen sind, was sie jetzt tun sollen? Also wer steht da im Mittelpunkt?
Die Ärzteschaft, die darf ja nur das machen, was im Willen des Patienten ist, sonst macht sie sich strafbar. Das heißt, die stehen unter Druck. Sie müssen ja so handeln, wie die Person, die vor ihnen ist, entscheiden würde. Das Stichpunkt lautet, muss mutmaßlicher Wille, was würde der jetzt entscheiden, wenn er reden könnte? Die müssen das nach Gesetz. Das heißt, die sind unter Druck, zu wissen, was diese Person will. Und die stellen dann uns, Patienten, uns Zukünftige, unter Druck, das dann auch gefälligst zu sagen. Ja, es entsteht ein Druck auf die Gesellschaft, das rechtzeitig und detailliert genau zu planen, damit nachher die Ärzteschaft und auch die Pflegefachkräfte, die beteiligt sind, auch wissen, was sie machen müssen.
Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist da auch viel Skepsis von deiner Seite, oder? Also, oder auch viel Rückfragen, ob das wirklich richtig
ist. Ja, wenn ich ein ACP-Anhänger wäre, hätte ich ganz anders gesprochen. Ich bin sehr skeptisch, nicht weil ich gegen Selbstbestimmung wäre, wie du, Daniel, reagiert hast, sondern weil ich denke, dass wir in vielerlei Hinsicht sehr überfordert sein werden, das zu machen, was wir da machen sollten. Eine ironische Bemerkung lautet, wenn ich eine Patientenverfügung hätte, dann würde darin stehen, ich hätte gerne einen guten Arzt.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Was ist denn für dich so quasi ein Gegenprogramm oder was ist die Alternative dazu?
Gute Ärzte und gute Ärztinnen.
Aber zum guten Sterben gehört doch noch mehr als nur gute medizinische Versorgung.
Weil ich kann eigentlich der Idee, sich zumindest mit dem eigenen Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen, dieser Idee kann ich schon einiges abgewinnen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für mich selber, also ich habe vorhin ja auch schon transparent gemacht, dass ich schon auch Anfragen habe über die Möglichkeiten, die ich überhaupt habe, mich in solche Situationen hineinzudenken. Und ich schließe mich grundsätzlich dir auch an mit dieser Komplexität, vor allem wenn es um diesen medizinischen Bereich geht. Und ich glaube, Advanced Care Planning bezieht sich natürlich stark auf dieses medizinische, auf Deutsch heißt es ja auch gesundheitliche Vorausplanung. Aber der Gedanke, überhaupt Sterben irgendwie ins Leben hineinzuholen, das zu einem Thema zu machen, das finde ich, dem kann ich sehr viel abgewinnen.
Das Memento Mori.
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist vielleicht was anderes als das, was da von Menschen gefordert wird.
Ja, bei diesem ACP frage ich mich wirklich, welche Interessen stehen dahinter? Also wie ist es entstanden? Oder ist das dieser Wunsch nach Autonomie oder sind da noch andere Interessen dahinter?
Entstanden ist es wirklich aus derselben Bewegung wie die Patientenverfügung, nämlich von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich ängstigen, dass mit ihnen was gemacht wird, was sie nicht wollen. Also sehr häufig ist ja auch die Situation, die du vorhin beschrieben hast, als eine Überforderung ist, mein Mann stirbt, meine Frau stirbt und zwar auf eine Weise, wie ich das auf keinen Fall will. Und dann ist das der Einstieg, eine solche Verfügung zu schreiben. Und ich glaube, andere Interessen sind da nicht im Spiel. Es gibt noch die anderen, die Ärzteinteressen, von denen ich vorhin sprach, aber die sind sekundär. Also primär sind es die Menschen, die möchten, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden oder gewisse Dinge gemacht werden.
Also auch mit so einem Misstrauen eigentlich verbunden, oder? Dann
exakt.
Du sagst, wenn man vertraut darauf, dass man einen guten Arzt hat, also aus deiner Sicht, und du hast dich ja schon viel damit beschäftigt, dann ist das eigentlich ausreichend, wenn der gute Arzt dann da wäre oder die gute Ärztin.
Ja.
Ich glaube, dass es auch von vielen Ärztinnen und Ärzten so gesehen wird.
Es braucht natürlich auch Leute, die bereit sind, dann die Verantwortung zu übernehmen, also auf der Seite. Und das ist natürlich auch eine sehr weitreichende Verantwortung und das macht auch den Arztberuf ganz interessant halt. Du hast, Daniel, noch was angesprochen, aber da würde ich gerne mal nachfragen, was haben denn andere Aspekte, die im Sterben auch eine Rolle spielen, neben den medizinischen? Welche Rolle sollten sie spielen und sollten wir die auch vorbereiten, deines Erachtens?
Du, das war so ein Impuls, dass ich ein Unbehagen habe, dass ein Sterben, das wir als vielleicht ein gutes Gehen aus dem Leben empfinden würden, exklusiv auf die Perspektive der Medizin zu beschränken. Und damit sage ich überhaupt nicht, dass das nicht vielleicht für alle Menschen die vorrangige Perspektive ist. Das Sterben ist wahrscheinlich für ganz viele Menschen ein Leiden und das soll möglichst angenehm gestaltet werden und dafür braucht es gute Medizin. Also das steht völlig außer Frage. Also ob das schon hinreichend ist, braucht es nicht noch mehr einen Kontext dafür, auch einen Kontext, in dem dann die Medizin ihren guten Platz einnimmt. Also mein Bruder ist Arzt und er erzählt mir oft, dass die Ärzte eigentlich noch ein paar mehr Hüte aufhaben in diesem Prozess ganz am Schluss als den rein medizinischen, kommunikative Prozesse, auch mit den Angehörigen, Klärung von Fragen, die einfach fern des Medizinischen sind, nämlich was ist für den der da geht, jetzt noch offen? Was muss noch angesprochen werden? Was will der noch klären? Und weil das im Krankenhaus stattfindet, ist es dann das medizinische Personal, das damit, und die haben überhaupt keine Ressourcen dafür. Dass es einen Kontext braucht für ein gutes Sterben, falls man überhaupt so reden kann. Ich frage mich die ganze Zeit, was sagen jetzt wir als Theologen nochmal dazu? So sehr ich anerkenne, was damit auch an Gutem verbunden ist, ACP, Vorausbedenken, das ist ein Teil unserer Autonomie. Und Autonomie verstanden im Sinne von, ich habe eine Verantwortung auch, mein Leben zu gestalten und ich möchte das auch. Und ich habe auch ein Recht dazu und ich habe auch die Kompetenz dazu. Und ACP ist jetzt ein Instrument, das dem so entgegenkommt, diese Verantwortung wahrnehmen zu können, auch das Sterben als Teil des Lebens zu gestalten. Also das ist das eine, aber eben es braucht irgendwie noch mehr. Und ist das nicht ein bisschen auch unsere theologische Perspektive, dieses Mehr noch in den Blick zu nehmen?
Ja, was du gerade gemacht hast, ist, du hast eine kleine Beschreibung von der Palliative Care gegeben, die genau das als Ziel sich gesetzt hat, nämlich eine ganzheitliche Begleitung von Menschen, die chronisch leiden, aber auch von Menschen, die sterben, zu bieten. Und dazu gehört auch die Spiritualität, die psychosoziale Begleitung. Das ist außer Frage. Das könnte ich auch in einer Verfügung schreiben. Ich wünsche mir die, ob ich die dann bekommen kann und ob die Ressourcen dafür da sind, ist eine große gesellschaftliche Frage, die institutionell beantwortet werden muss. Also ich kann das nicht als Einzelner wünschen und dann ist es da, sondern entweder finden wir das wichtig als Gesellschaft und richten uns darauf ein und bauen solche Strukturen auf, wie das im Moment teilweise geschieht in der Schweiz, oder sie sind nachher nicht da.
Für mich hat halt das, was du sagst, Daniel, natürlich jetzt seinen Sitz innerhalb des Systems in dieser Palliative Care, das ist klar. Aber für mich ist schon nochmal stark die Frage nach diesem rechtzeitig. Also wir haben bei ACP jetzt stark über diese rechtzeitige gesundheitliche medizinische Planung gesprochen. Aber ich würde jetzt aus den Gesprächen mit den Menschen auch im Krankenhaus mitnehmen, dass eben ganz vieles ansteht, rechtzeitig darüber nachzudenken. Also das sind so ganz profane Dinge wie zum Beispiel, ich besitze noch ein Haus, da gibt es noch ganz viel Güter drin, die irgendwie verteilt sein müssen. Was geschieht mit diesem Haus? Manchmal gibt es auch die Frage, ich habe noch Haustiere, was passiert mit denen, wenn ich einmal nicht mehr könnte? Und dann gibt es natürlich eben auch andere Fragen, wie sind da noch Konflikte, die ich vielleicht noch beilegen möchte? Und persönlich finde ich es oft auch zu spät, wenn das in diese palliative Phase dann fällt, die häufig ja wirklich ganz am Ende angesiedelt ist. Es ist mir klar, dass das systemisch nicht so sein müsste, also dass man immer sagt, die palliative Betreuung sollte schon viel früher beginnen. Aber trotzdem ist das häufig dann so in dieser letzten Lebensphase, wo Menschen dann auch nicht mehr fähig sind oder auch überfordert sind mit all diesen offenen Fragen. Und für mich hat es schon das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Sterben oder auch den Tod halt präsent zu halten, hat was damit zu tun, irgendwie immer wieder auf das eigene Leben zu blicken und zu überlegen, wo sind da offene Punkte oder wo gibt es Dinge, die ich eigentlich erledigt haben möchte. Da würde ich mich selber zum Beispiel auch gar nicht ausnehmen wollen, eigentlich so dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass ich durchs Leben gehen möchte in einer Art und Weise, die es mir auch ermöglichen würde, vielleicht loszulassen, wenn es sein müsste.
Ich glaube, für mich ist das auch ein Ort der Theologie oder unseres christlichen Glaubens, das anders formuliert heißt, wir sind sterblich, wir sind endlich. Und positiv formuliert heißt das, was mache ich heute, was mache ich morgen, was mir von dem angesichts der Kürze der Zeit, mache ich das, was ich am wichtigsten finde. Und was finde ich eigentlich am wichtigsten und was ist mir eigentlich bedeutsam? Diese Attitüde, diese Grundhaltung zu haben, das ist, glaube ich, etwas, das sehr stark mit religiösem Glauben zusammenhängt, dass das Leben kurz ist und dass die Bewusstheit, es ist nicht ewig, dass die da ist, das dazu führt, dass ich, ja, jetzt kann ich es mal aussprechen, Leben lerne. Also die Ars Vivendi wäre für mich die authentischste Form von Ars Moriendi heute. Das ist das Gegenteil eigentlich, das Leben lernen. Ja. Und dann das tun, was ich gerne tun möchte. Und zwar heute und morgen und nicht dann, wenn ich nicht mehr da bin.
Ja, vielleicht ist es nämlich dann auch so ein Davonlaufen von so Fragen des Lebens, wenn man versucht, so möglichst konkrete Angaben über das Lebensende zu machen. Also da hat man so einen Punkt und denkt, man kann da irgendwas noch bestimmen. Aber eigentlich ist ja wirklich viel wichtiger, was ist einem im Leben hier und jetzt wichtig? Und das ist vielleicht wirklich was man so präsent hat oder wo man sich auch nicht so traut, sich darüber Gedanken zu machen, weil man ja dann auch Entscheidungen hier und jetzt treffen muss vielleicht. Und dann ist es einfacher, so einen doch irgendwie ferneren Zeitpunkt zu planen. Aber eigentlich, also mir ist es ziemlich fremd. Ich habe überhaupt nicht so das Bedürfnis, da irgendwelche Reanimation ja, nein anzukreuzen. Also denke ich, da gibt es viel wichtigere Fragen.
Also ich denke, dass es Menschen gibt, die Control-Freaks sind, die das überhaupt nicht gutieren, was du gerade gesagt hast. Zu denen gehöre ich jetzt auch nicht, darum kann ich nicht widersprechen. Ich bin das Gegenteil davon. Nicht gerade schicksalsergeben, aber wir leben in einer schicksalsvergessenen Zeit. Also das ist schon seltsam. Und das andere ist, wenn du natürlich, das glaube ich, das schlägt kein Geist weg, wenn du halt die Erfahrung machst, dass jemand, der dir sehr lieb ist, erstickt oder stirbt auf eine Weise, die grässlich ist oder dass da was passiert, was gegen deren Willen ist. Das führt unmittelbar zu unserem Konzept. Dann möchte ich das auf jeden Fall für mich verhindern, aber auch schauen, dass das meine Nachbarin, mein Nachbar, die Leute, die mir wichtig sind, auch merken. Das ist ein starker, oder anders gesagt, ich habe viele gute Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten gemacht. Wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat oder mit dem Sterben gemacht, dann ist das, führt das zu einer anderen Grundhaltung auch.
Persönlich glaube ich auch, dass es nicht unbedingt ein Entweder-Oder sein muss. Also ich glaube, das eine ist ja so diese Haltung, jetzt zu leben und sein Leben eben auch selbstbestimmt zu leben und vielleicht auch zu spüren, dass es dann auch unangenehm zu merken, ich lebe vielleicht momentan gar nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Und dann in dieser Gegenwart das Leben so zu transformieren, dass es eben passt, dass es sinnhaftig ist, dass es sinnstiftend ist. Und das andere ist, sich trotzdem auch über Zukunft Gedanken zu machen. Also ich finde, das muss sich auch nicht ausschließen. Also es kann auch Hand in Hand gehen. Und für mich zum Beispiel, wo sich da eine Schnittstelle auch trifft, ist für mich in menschlichen Beziehungen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich finde, für mich etwas vom Zentralsten ist, gute Beziehungen zu leben im Hier und Jetzt. Und mein Vertrauen wäre dann auch, dass wenn diese Beziehungen jetzt tragen, dass die halt auch in einer schwierigen Situation irgendwie tragen und Menschen, die mir nahestehen, auf Gespräche, die wir hatten, zurückgreifen können, dass die mich einschätzen können, da vielleicht auch irgendwie befähigt sind, auch Aussagen zu treffen, wie ich gelebt habe und wie ich war. Und ich glaube, das ist für mich, das wäre einen der zentralen Antwortstücke gewesen, zu sagen, ja, ich habe zwar nichts schriftlich festgehalten, aber ich versuche mit Menschen über das Leben, über den Wert des Lebens, über meine Vorstellungen, über meine Ideale zu sprechen. Und ich hoffe, dass in einer schwierigen Situation da Menschen sein werden, die Aussagen können und auch nicht in der Angst, sie könnten mir was zuleide tun, sondern das auch mit gutem Gewissen tun könnten.
Da gibt es auch eine rechtliche Regelung für und die habe ich übrigens auch schon lange beherzigt, also eine Stellvertretungsperson zu ernennen, der möglichst das auch mitzuteilen, dass man das gemacht hat, dieser Person. Das halte ich für außerordentlich wichtig und hilfreich, ja. Aber das ist auch rechtlich möglich, neben der Patientenverfügung. Das sollten eigentlich alle tun und dann redet man natürlich auch drüber.
Klar. Und ich glaube, in diesen Beziehungen treffen sich dann halt auch Gegenwart und Zukunft.
Das ist ein Thema, das ja wirklich jede und jeden berührt. Wir haben schon viel diskutiert hier auf OMG und nicht jedes Thema betrifft alle, die auch vielleicht zuhören, aber dieses schon, weil unser aller Leben irgendwann zu Ende ist. Alle sind eingeladen, sich in diese Diskussion auch einzuschalten mit den eigenen Perspektiven. Wir haben nicht den Anspruch, was zu Ende zu besprechen und schon gar nicht alle Aspekte, die zu diesem schwierigen und anspruchsvollen Thema gehören, vielleicht auf dem Schirm zu haben. Ja, wir sind erreichbar über unsere Website OMG, aber auch über Instagram. Kommen Sie gerne, kommt dazu, sagt uns, was ihr dazu denkt und hört wieder rein. Die nächsten Folgen werden wir zu diesem Thema Sterben, Ende des Lebens wieder ins Gespräch kommen. Ich bedanke mich bei euch für diesen Austausch heute. Ja, und ich wünsche allen alles Gute.
Tschüss.
Tschüss, ciao.